15. Januar 1980. Ich bin glücklich, falsch, ich bin der glücklichste Mann auf Gottes Erden. Rosalie meint, ich sehe um mindestens 10 Jahre jünger aus, was ohne falsche Bescheidenheit in der Tat keine Übertreibung ist. Ich muss meine Gedanken ordnen, muss in diesem Tagebuch die kommenden Ereignisse für die Nachwelt festhalten, obgleich ich, was das Schreiben angeht, durch 2 Laborjournale und die Korrespondenz mit der Schweiz genug belastet bin, möchte ich das Projekt zusätzlich aus meiner privaten, ganz und gar unwissenschaftlichen Sicht schildern. Ich gestehe, ich bin eitel, seit 1 Monat habe ich allen Grund dazu. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen, die Jahre im Institut erscheinen mir rückblickend wie ein böser Traum. Das demütigende Lachen Professor Knorrs, das wie ein hässlicher Tusch jeden meiner kreativen Einfälle höhnisch begleitete, gehört ein für allemal der Vergangenheit an. 20 Jahre habe ich für dieses idiotische Institut gearbeitet, dessen einziges Renommee darin besteht, das beste Kantinenessen Europas aufzutischen. Und der Dank dafür ist, Sie werden sehen, lieber Kollege, das, was Sie sich da in den Kopf gesetzt haben, gehört ins Reich der Fantasie. Der Teufel soll Sie alle holen, ich hasse Sie nicht einmal, denn Sie sind nichts anderes als unbedeutende Bürokraten, die den lieben langen Tag ihre geistige Energie darauf verwenden, wie Sie den Staat um die Spesenabrechnungen bescheißen können. Ohne mich, Kollegen, goodbye. Auch bei Pharmarock sitzen Sie, die Bürokraten, aber im Gegensatz zu Ihren staatlichen Artgenossen müssen Sie sich ab und zu etwas einfallen lassen, wenn Sie sich nicht eines schönen Tages samt Ihrer teuren Büromöbel auf der Straße wiederfinden wollen. Herr Geibel und Dr. Morf haben mir das Labor gespendet und ein Forschungsvorhaben von 1 Jahr eingeräumt. Bis dahin wollen Sie Ergebnisse sehen, sonst ist es aus mit der Großzügigkeit. 24. Januar 1980. Das Labor ist ein Traum. Es ist in einem 3-stöckigen Altbau untergebracht und ist ausgestattet mit den modernsten Errungenschaften der Labor- und Medizintechnik. Ich kann mein Glück immer noch nicht fassen. Zusätzlich zu dem Monatsgehalt von 10.000 Schweizer Franken und dem Experimentierparadies steht mir bei Erfolg eine Prämie von 1,5 Millionen Franken und eine 3%ige Beteiligung am Gewinn zu, von dem Lizenzgeschäft ganz zu schweigen. Da soll doch noch jemand behaupten, dass die Schweizer Geizhälse seien. Manchmal frage ich mich, wie es jetzt um mich aussehen würde, wenn ich im letzten Winter nicht persönlich bei Pharmarox angeklopft und um eine Unterredung mit Geibel gebeten hätte. Der greise Pförtner im kathedralartigen Entree hielt mich sicherlich für verrückt, bequemte sich jedoch trotzdem zu einem Anruf. Geibel hatte zum Glück meinen Artikel im Scientific American gelesen und verlangte, mich zu sehen. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt, aber was, wenn alles anders gekommen wäre? Ich bin jetzt 51 Jahre alt und auf meinem halbkahlen Schädel findet sich kein einziges schwarzes Haar mehr. Von klein auf wollte ich meinem Leben einen Sinn geben. Wenn ich sterbe, möchte ich in der Welt eine Spur hinterlassen haben und nicht einfach erlöschen wie ein Lichtlein in einem Meer von Lichtlein. Die Spur braucht nicht spektakulär zu sein, sie soll lediglich Sinn machen. Doch das widerliche Klinkenputzen, der ewige Schriftwechsel mit Pharmafirmen in aller Welt, die Sisyphusarbeit, Vorstandsetagen zu überzeugen, hatten in den letzten Jahren ganz schön an meine Nerven und Kräften gezehrt. Wenn ich ehrlich bin, war Pharmarox die letzte Station auf meiner Suche nach einem Finanzier. Zu meinem Ärger musste ich den Kontakt zum Institut weiterhin aufrechterhalten. Knorr und seine Spießgesellen üben einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Veterinärbehörde aus, die für die Tierversuchsgenehmigungen zuständig ist. Nach meinen Informationen sitzen einige von der Bande sogar in den Kommissionen. 1. Februar 1980. Wir sind endlich komplett. Siebold und Gray, der amerikanische Molekularbiologe, sind heute zu uns gestoßen. Es ist natürlich ein frommer Wunsch von mir geblieben, dass Pharmarox mich hier ganz ohne Beaufsichtigung werken lassen würde. Sie haben mir einen gewissen Dr. Gabriel ins Netz gesetzt, der offiziell als Mediziner fungiert, in Wirklichkeit aber ein schmutziger kleiner Spion ist. Das weiß er, das weiß ich, das wissen alle. Ich muss mich mit der permanenten Kontrolle abfinden. Siebold habe ich aus dem Institut entführt. Auf den ersten Blick scheint er seinen Beruf verfehlt zu haben, denn seine täglich wechselnde modische Kleidung und sein geckenhaftes Gehabe passen eher zu einem Dressman als zu einem Wissenschaftler. Während der Arbeit jedoch geht in ihm eine gespenstische Veränderung vor sich und er verwandelt sich in einen Besessenen. dann sprudeln die genialen Einfälle förmlich aus ihm heraus. Ein junger, rotzfrecher Karrierist mit Fantasie, der sein 200 Mark teures Aftershave nicht einmal mitten in der Wüste Gobi missen möchte. So sieht wohl die nächste Forschergeneration aus. Gray dagegen ist mir ganz und gar unsympathisch. Leider kann ich auf ihn nicht verzichten, da er auf seinem Gebiet so eine Art Magier sein soll. Er weiß jetzt schon alles besser und bekrittelt meine Ideen rhetorisch so geschickt, dass ich von ihrer Absurdität bald selbst überzeugt bin. In 12 Tagen wollen wir mit dem Mischen der Substanzen beginnen. Wenn der erste Tierversuch gelingt, möchte ich mit Rosalie nach Rom fahren und mich eine Woche lang von nichts anderem als Chianti Classico ernähren. Es wird ein rauschendes Fest. 2. März 1980. Die Suppe ist zubereitet. So bezeichnen wir im Labor scherzhaft das Gemisch. Die Suppe. Sie besteht zwar aus 76 Versuchsanordnungen mit jeweils unterschiedlichen Substituenten, doch die Unterschiede sind geringfügig, so dass es sich im Wesentlichen um ein und dasselbe Präparat handelt. In einem Meeting, in dem es sehr laut zuging, haben wir Grays Vorschlag, Bakterienkulturen anzulegen, die die Herstellung von Gerinnungsenzymen beschleunigen und diese dann in die Suppe zu integrieren, angenommen. So wie es augenblicklich aussieht, werden wir tausenderlei Experimente anstellen. Ich bin selbst für den verrücktesten Einfall meiner Mitarbeiter empfänglich, obgleich ich von dem Hauptgedanken, die Sache in erster Linie chemisch anzugehen, nicht abrücken werde. Wie man es auch dreht und wendet, die Kernsubstanz muss autopolymerisierender Kunststoff bleiben. Denn nur dieser allein vermag aufgrund seiner molekularen Struktur zwei Gegenstände schnell und fest miteinander zu verbinden. Lebende Zellen machen da keine Ausnahme. Die Idee zu der Suppe kam mir vor 10 Jahren, als ich für mein privates Archiv Artikel aus der Zeitung ausschnitt und mich dabei mit der Schere ziemlich an der Hand verletzte. Ganz in die Schnipselei versunken, blickte ich geistesabwesend auf den blutenden Schnitt im Handteller und dann auf den Papierkleber auf dem Tisch vor mir. Plötzlich hatte ich eine Eingebung. Wie praktisch wäre es doch, so dachte ich mir, wenn ich mit dem gleichen Kleber die leicht klaffende Wunde rasch zusammenkleben könnte, anstatt sie erst mit antiseptischem Pulver und Verbandszeug zu verarzten und dann einen schmerzlichen Heilungsprozess über mich ergehen lassen zu müssen. Das soll sich ändern, denn mir schwebt eine radikale Lösung vor. Mein Anliegen ist es, das umständliche, zeitraubende und ausschließlich von Fachleuten auszuführende Nähen gänzlich abzuschaffen. Ich gehe noch einen Schritt weiter und glaube, dass mein Sekundenkleber eines Tages in jedem Erste-Hilfe-Kasten zu finden sein wird. Eine klaffende Wunde wird einfach an Ort und Stelle wieder zusammengeklebt. Das wird besonders bei Verkehrsunfällen und im Kriegseinsatz lebensnotwendige Bedeutung bekommen. Gesetzt den Fall, das Präparat klebt tatsächlich mit Sofortwirkung, gilt es dieses noch wie folgt zu veredeln. Erstens. Es muss antiseptisch sein, beziehungsweise Bakterien schon im Vorfeld des Eindringens in die Wunde abschnappen. Zweitens. Durch seine polymerisierende Eigenschaft vernetzt es Wundränder augenblicklich miteinander. Es darf jedoch keinesfalls luftdicht abschließen. Sauerstoffmangel begünstigt das Ausbreiten von Infektionen. Drittens. Das Immunsystem darf das Präparat nicht bzw. nicht frühzeitig abstoßen. Viertens. Die Suppe muss sich nach einer Weile wieder in Luft auflösen. Fünftens. Das Präparat muss unkompliziert zu handhaben sein. Praktisch ein Dämon aus der Tube. Wenn wir dies erreichen können, haben wir der Menschheit in der Tat einen glorreichen Dienst erwiesen. 17. März 1980. Alles läuft prächtig, ein bisschen zu prächtig. Lediglich noch einige Untersuchungen über die extravasale Blutgerinnung, dann können wir mit den Tierversuchen beginnen. Rosalie meint, ich sei überarbeitet und müsse mir zumindest an den Wochenenden Ruhe gönnen. Die Gute kann sich einfach nicht vorstellen, dass die Arbeit, von der man besessen ist, mit dem herkömmlichen Begriff der Arbeit nichts gemein hat. Morgen Vormittag werden die Tiere angeliefert und ich muss dabei sein, wenn sie eintreffen. Ich hatte Experimente an Schimpansen beantragt, doch wie erwartet wurden sie mir nicht genehmigt. Primaten dürfen erst in der letzten Phase des Projekts zum Einsatz kommen, war die fadenscheinige Begründung. Ignoranten. Sie weigern sich immer noch zu erkennen, dass hier etwas Bahnbrechendes entsteht. Aber ich muss Ruhe bewahren und eigentlich froh sein, nicht an Mäusen experimentieren zu müssen, die wegen ihrer dünnen Haut für meine Zwecke reine Zeitverschwendung wären. 18. März 1980. Die Tiere sind da. Ein unaufhörliches Miauen erfüllt das Gebäude und die Laborantinnen sind angesichts der Putzigkeit dieser lebhaften Geschöpfe ganz aus dem Häuschen. Wir haben sie gemeinsam gefüttert und liebkost. Sie werden es gut bei uns haben, das garantiere ich. 27. März 1980. Der erste Versuch ist fehlgeschlagen. Ohne Betäubung haben wir an Köpfen von 5 Tieren kleine Schnitte angebracht und die Wundränder mit der Suppe präpariert. Aber anstatt zu kleben, hat das Gemisch das Fleisch vollkommen verätzt und sich wie Säure durch die Schädel bis zu den Hirnen durchgefressen. Die Tiere mussten sofort eingeschläfert werden. Ein Rückschlag also, ich hatte am Anfang nichts anderes erwartet, andererseits aber auch nicht mit dieser beängstigenden Aggressivität des Stoffes gerechnet. Etwas Grundlegendes läuft schief, wir müssen intensiver arbeiten. 2. April 1980, 1.20 Uhr. Ich bin hoffnungslos betrunken und eigentlich überrascht darüber, dass ich noch in der Lage bin, diese Sätze zu formulieren. Der Rohrkrepierer von letzter Woche hat mein Selbstbewusstsein schlimmer getroffen, als ich es mir anfänglich eingestehen wollte. Es ist schon merkwürdig. Wir haben im Versuch das Gemisch verwendet, bei dem die größte Aussicht auf Erfolg bestand. Mit dem schrecklichen Ergebnis hatte niemand gerechnet. Sogar Gray, der allem skeptisch gegenübersteht, war angesichts der unvorhergesehenen Reaktion erschüttert. Wie nicht anders zu erwarten war, hat der kreuzbrave Dr. Gabriel seinen eidgenössischen Freunden eine Botschaft zukommen lassen, bevor ich meinen Brief abfassen und in die Schweiz schicken konnte. Daraufhin rief Geibel an und informierte sich höchstpersönlich über das Fiasko. Dieses Panikgetue ist einfach skandalös und kann der Moral des Teams nur schaden. Nach der Obduktion der Tiere mutmaßen wir, dass wir das Misslingen des Experiments einer zu hohen Konzentration von Maleinsäure zu verdanken haben. Die Kopfhaut, die Schädelknochen und die Hirne der Probanden sehen wie unter Hitze geschmolzener Kunststoff aus. Die Konzentration verringern, das ist die Losung für den nächsten Monat. 11. April 1980. Ironie des Schicksals. Obschon wir hier inzwischen 30 Tiere beherbergen, ist mir heute Morgen noch ein stattlicher Bursche zugelaufen. Als ich den Wagen gegenüber vom Labor parkte, sah ich ihn vor der Tür hin und her laufen und immer wieder energisch daran kratzen. Mutiger Kerl. Er sieht verwahrlost aus, wenngleich sein muskulöser Körperbau erstklassige Veranlagung verrät. Die Laborantinnen beharren darauf, dass es sich bei ihm um einen Streuner handle. So haben wir diesen Satansbraten bei uns aufgenommen und ihn zu unserem Maskottchen erklärt. Er läuft im Gebäude frei herum und wird von jedem gehätschelt und mit Leckerbissen beköstigt. Mich würde interessieren, was er über seine Artgenossen in den Käfigen denkt. 25. April 1980. Ein neuer Versuch, ein neuer Flop. 3 Tiere wurden an der Bauchseite rasiert und mit dem Skalpell sauber aufgeschlitzt. Dann wurden die Wundränder mit der Suppe bestrichen und die Wunden mit Klammern zum Schließen gebracht. 5 Stunden später mussten wir zu unserer Enttäuschung konstatieren, dass der Klebeeffekt so gut wie gar nicht eingetreten ist. Meiner Meinung nach liegt die Ursache des Scheiterns an der Verringerung der Säurekomponente. Um einen Durchbruch zu erlangen, sind viel mehr Tierversuche infolgedessen mehr Tiere nötig, als wir am Anfang ausgerechnet hatten, vor allem viel mehr Zeit. Gleich werde ich meinen Bericht abfassen und in die Schweiz schicken. Es ist niederschmetternd, erneut mit schlechten Nachrichten aufzuwarten, aber was sein muss, muss sein. Ich nehme jedoch stark an, dass Pharmarox von Dr. Gabriel längst unterrichtet worden ist. Übrigens tut dieser feine Herr sich überhaupt keinen Zwang mehr an, seine wahre Funktion zu verbergen. Zu allem Überfluss hat auch noch dieser widerliche Knorr aus dem Institut seinen Besuch angemeldet. Unter dem Deckmäntelchen des kollegialen Kontaktepflegens will er sich von meinem Misserfolg überzeugen. 7. Mai 1980. Heute Morgen haben wir an 10 Tieren einen neuen Versuch unternommen. Das Ergebnis war die schlimmste Pleite, die wir bis jetzt erlebt haben. An unterschiedlichsten Körperregionen der Probanden wurden lange Schnitte angebracht, sodass große, klaffende Wunden entstanden. Nachdem wir die Schnittstellen mit der Suppe bestrichen hatten, pressten wir sie mit der chirurgischen Zange fest zusammen. Es war grauenerregend. Zunächst pappten die Wundränder tatsächlich zusammen, dann aber fraß sich das Gemisch innerhalb von Sekunden in das Fleisch hinein und ließ es matschig und fransig werden. Die Wunden wurden immer größer, bis sie schließlich unter dem herausspritzenden Blut und einer eitrigen Körpersubstanz nicht mehr zu erkennen waren. Als die Reaktion ein Ende fand, waren alle 10 Tiere tot. Ich begreife das alles nicht. Es widerspricht einfach der Logik. Obwohl wir das Azidität-Problem mittlerweile im Griff haben, will das Präparat sich mit lebenden Zellen immer noch nicht vertragen. Ich bin von Scham, Wut und Selbstzweifeln so überwältigt, dass ich am ganzen Körper zittere. Am liebsten würde ich jetzt auf Teufel komm raus weiter experimentieren. Doch ich habe keine Idee, wie ich das vor dem Team rechtfertigen soll. 23.25 Uhr. Seitdem die anderen das Gebäude verlassen haben, spende ich mir mittels einer Flasche Rotwein selbst Trost. Dabei kreisen meine Gedanken ununterbrochen um das schier unlösbare Problem. Doch die Grübelei bringt keine besonderen Erkenntnisse, weil ich in meinem Konzept keinen Fehler entdecken kann. Deswegen werde ich gleich einen neuen Versuch starten. Obgleich ich niemandem Rechenschaft schuldig bin, muss ich dieses Experiment geheim halten, weil ich offen gesagt selbst keinen plausiblen Grund dafür sehe. Ich fürchte, der namenlose Streuner wird daran glauben müssen. 2.30 Uhr. Ein Wunder ist geschehen. Es hat auf Anhieb geklappt. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber das Experiment kann in der Tat als in Ansätzen gelungen bezeichnet werden. Nachdem ich den Streuner rasiert, ihm eine muskelerschlaffende Injektion verabreicht und mit ausgestreckten Pfoten auf dem Operationstisch festgebunden hatte, brachte ich einen circa 15 Zentimeter langen Schnitt an seinem Bauch an. Er schrie und knurrte erbärmlich und versuchte zu beißen. Bevor aus der Wunde richtig Blut fließen konnte, präparierte ich sie mit dem Gemisch. Dann presste ich die Wundränder mit Daumen und Zeigefinger zusammen und ehe ich mich versah, geschah das Wunder. Sie klebten augenblicklich zusammen. Warum wirkte dasselbe Mittel, das noch 16 Stunden zuvor versagt hatte? Lag es an der Dosierung? Hatten meine Mitarbeiter schlampig gearbeitet? 1,5 Stunden vergingen, in denen ich den OP aufräumte und mich krampfhaft bemühte, von meiner Wolke des Glücks hinabzusteigen. Dann untersuchte ich die Wunde noch einmal. Die Wundränder hatten sich inzwischen etwas voneinander gelöst, was vernachlässigbar ist, da wir erst am Anfang der Entwicklung stehen. So nähte ich den Schnitt sicherheitshalber und steckte den Patienten in den Käfig zurück. Ich wollte den Raum verlassen, als mir plötzlich einfiel, dass der Patient ja noch gar keinen Namen besaß. Nach kurzer Überlegung verfiel ich schließlich auf die klassische Methode der Namensgebung und taufte meinen Helfer und Freund Claudandus. 10. Mai 1980. Claudandus hat sich von der Operation prächtig erholt und schläft meistens. Bleibt abzuwarten, ob das Abwehrsystem den Kleber nach der berechneten Zeit abstößt. Ich habe die gesamte Bauchseite mit einer abstoßend schmeckenden Substanz besprüht, damit das Tier nicht an der Wunde leckt oder gar seine Nähte durchbeißt. In ein paar Wochen werden wir den Versuch an mehreren Tieren wiederholen. 1. Juni 1980. Ich bin kurz davor, meinen Verstand zu verlieren. Die Wende, die ich in meiner Überheblichkeit für längst vollzogen hielt, hat offensichtlich niemals stattgefunden. Der Versuch ist an allen 5 Tieren fehlgeschlagen. Das Gemisch hat nicht nur keine Wirkung gezeigt, sondern auch noch aus unerklärlichen Gründen die natürliche Blutgerinnung aufgehoben, sodass die Tiere jämmerlich verblutet sind. Ich habe einen schlimmen Verdacht. Wir warten nur noch, bis Claudandus' Bauchwunde geheilt ist, dann werden wir ihn wieder auseinandernehmen müssen. 14. Juni 1980. Es ist genau so, wie ich vermutet habe. Claudandus ist eine Mutation. Was ihn von den anderen Tieren unterscheidet, wissen wir nicht, aber irgendein Faktor in seiner Genstruktur sorgt dafür, dass der Organismus die Suppe problemlos aufnimmt. Heute nahmen wir uns die Flanken des Tieres vor und präparierten sie mit unterschiedlich langen und tiefen Schnitten. Auch an seinen Innereien wurden ein paar oberflächliche Schnitte angebracht. Nach der Behandlung mit dem Gemisch klebten die Wundränder so gut, dass wir diesmal sogar auf die Sicherheitsnähte verzichten konnten. Danach wurde mit einem anderen Tier dasselbe Experiment wiederholt, welches jedoch völlig misslang. Wir gaben uns nicht mehr die Mühe, den Verletzten zusammenzuflicken und schläferten ihn auf der Stelle ein. Zum Glück haben wir Gray bei uns, denn von nun an fährt unser ramponierter Forschungszug in Richtung Genetik. Wir müssen unendlich viele Untersuchungen bei Claudandus durchführen, um sein Geheimnis zu lüften. Nebenher laufen die Versuche mit den anderen Tieren natürlich weiter. Ich habe ernsthaft Sorge, dass Pharmarox in Anbetracht des ungewiss gewordenen Erfolges mit dem Gedanken spielen könnte, sich von dem Projekt zu distanzieren oder gar zu trennen. Was soll dann aus mir werden? Ins Institut gehe ich auf keinen Fall mehr zurück. 2. Juli 1980. Gray und Siebold sind die ganze Zeit damit beschäftigt, eine Genanalyse von Claudandus zu erstellen, soweit dies mit unseren bescheidenen Mitteln möglich ist. Das Tier ist nicht zu beneiden, denn es muss unvorstellbares Leid über sich ergehen lassen. Ständig müssen Gewebeproben entnommen, Injektionen und schmerzverursachende Substanzen verabreicht und Eingriffe an seinen Innereien vorgenommen werden. Es ist ein Bild zum Heulen. Da wir die Hälfte der uns zur Verfügung stehenden Zeit überschritten haben, müssen wir unter Hochdruck arbeiten. Dass wir jeden Tag fast ein Dutzend Tiere aufschneiden, wieder zunähen, oft verstümmeln oder gleich einschläfern, ist zur makabren Routine geworden. Hinzu kommt, dass ich wegen meiner Trinkerei immer öfter mit Rosalie Streit bekomme. Diese Frau weigert sich einfach einzusehen, dass ich vor Stress und Niedergeschlagenheit beinahe explodiere und zumindest in der Nacht ein beruhigendes Ventil brauche. 17. Juli 1980. Wir kommen nicht voran. Doch das scheint gar nicht mal das eigentliche Unglück zu sein, sondern vielmehr, dass meine Mitarbeiter immer weniger Lust und Willen zeigen, an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Einen erfreulichen Nebenaspekt hat die traurige Geschichte. Je mehr ich mich mit diesen Tieren beschäftige und über sie erfahre, desto stärker faszinieren sie mich. Gleichgültig, was für ein Ende das Projekt finden wird, ich gedenke danach, die Arbeit in der Forschung ganz aufzugeben. Wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Die Züchtung von diesen Biestern auf streng wissenschaftlicher Basis wäre dann ein hübsches und auch einträgliches Hobby. Um ehrlich zu sein, ich habe schon heimlich damit angefangen. 4. August 1980. 3 Hiobsbotschaften an einem Tag. Jetzt ist es amtlich. Heute Morgen landete ein Brief von Pharmarox auf meinem Schreibtisch, in dem mir Geibel mitteilt, dass die Ausgaben für das Projekt um ein Drittel gekürzt sind. Die konkrete Folge des sinnlosen Einschnitts, Entlassung fast aller Laborantinnen und eines Bioassistenten, Kürzung der Gehälter, drastische Einsparungen an Versuchstieren und diversen Kleinigkeiten, deren Fehlen uns die Arbeit noch schwerer gestalten wird, als sie ohnehin schon ist. Obendrein hat Gray um seine Entlassung gebeten. Ich nehme an, er will nicht, dass sein Name später mit einem Flop in Zusammenhang gebracht wird, was zugegebenermaßen einen hohen Grad an Intelligenz beweist. Die dritte Katastrophenmeldung ist demgegenüber von harmloserer Natur. Die Veterinärbehörde genehmigt uns weniger Tierversuche, als wir beantragt haben. Um die Anzahl der bisher ausgestellten Genehmigungen konstant zu halten, verlangen die Kommissionsmitglieder detaillierte Einsichten in die Experimente. Was auf gut Deutsch heißt, auch sie wollen Erfolge sehen. Es ist jetzt 2 Uhr nachts. Im ganzen Gebäude herrscht brüllende Hitze, ich bin wieder betrunken. Gerade eben war ich im Tierraum, um nach meinen Patienten zu sehen und ihnen Wasser zu geben. Sie alle haben große hässliche Narben, die man auf dem rasierten Fell deutlich erkennen kann. Es ist bedauerlich, dass einige unter ihnen verstümmelt werden mussten, aber wir hatten keine Wahl. Am schlimmsten geht es Claudandus, dessen genetischen Code wir immer noch nicht entschlüsseln konnten. Durch die zahllosen Experimente hat er mittlerweile das Aussehen eines Monsters. Er schlief, doch er stöhnte im Schlaf vor Schmerzen. Wenn tatsächlich noch ein Wunder geschehen sollte, werde ich ihm ein Denkmal setzen. Ich werde das Präparat Claudandus nennen. 23. August 1980. Heute habe ich es getan. Als ich 3 Uhr morgens das Labor verließ und unter dem Einfluss einer beachtlichen Traubensaftdosis etwas desorientiert zu meinem Wagen wankte, fielen sie mir auf. Vor fast jeder Haustür saß eines dieser exzentrischen Geschöpfe und bewachte sein Revier. Da es ausgesprochene Nachttiere sind, treibt es sie immer um Mitternacht hinaus. Dann gehört ihnen die Stadt, das muss man gesehen haben. Sie nehmen sie förmlich in Besitz. Ich hatte plötzlich einen absurden Verdacht, sie fühlen sich uns überlegen und warteten nur auf einen geeigneten Zeitpunkt, an dem sie uns unterwerfen könnten. Es erinnerte mich an die Geschichte von der fleischfressenden Pflanze, die man sich als Sämling ins Haus holt, hegt und pflegt, bis sie eines schönen Tages hochgewachsen und stark die gesamte Familie verschlingt. Ich schlenderte müde die Straße entlang, als ich 2 kräftige Exemplare auf einer Gartenmauer hocken sah. Sie hatten einen philosophischen Ausdruck in ihren Gesichtern, als dächten sie über die Unendlichkeit des Universums nach. Der Gedanke erhalte mich, doch gleichzeitig fiel mir unser Versuchstiermangel und der ständige Ärger mit der Veterinärbehörde ein. Bei dem, was ich dann tat, war ich mir keiner Schuld bewusst. Ich überlegte nicht lange, klemmte mir die beiden Philosophen unter die Arme, flitzte ins Labor zurück und sperrte sie dort in Käfige. Nun frage ich den imaginären Richter in meinem Kopf, bin ich ein Verbrecher, nur weil ich 2 Lebewesen für ein Experiment entwendet habe, von dessen Gelingen viele Leben, auch Tierleben, abhängen können? 15. September 1980. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Heute hat uns Zibold AD gesagt. Um einen plausiblen Grund für seine Kündigung hat er sich erfolgreich gedrückt. Während des traurigen Abschiedsgespräches, das wir in meinem Büro führten, redete der Mann die ganze Zeit wie ein Rätselbuch. Mittlerweile aber bin ich Weltmeister im Rätselraten und weiß, die Zeichen und Halbwahrheiten richtig zu deuten. Ich spüre, wie jeder sich hier gegen mich verschworen hat, wie sie alle nur darauf warten, mich am Boden zerstört zu sehen. Wahrscheinlich war der Misserfolg von Anfang an geplant gewesen. Es ist doch ziemlich merkwürdig, dass bis jetzt alleine mir ein kleiner Fortschritt gelang. Ja, so muss es sein, sie wollen mich fertig machen. Wahrscheinlich wird mein Telefon abgehört, aber ich werde mir nichts anmerken lassen. Ich werde hier ausharren bis zum bitteren Ende. Sollen sie mich alle verlassen. Ich kann auf sie verzichten. 3:20 Uhr. Ich habe den Verdacht, dass auch Rosalie mit ihnen unter einer Decke steckt. Weshalb sonst sollte sie mir mit ihren Vorwürfen Tag für Tag die Hölle heiß machen? Doch nur, um an meinen geistigen Kräften zu zehren und mich für die Arbeit zu erlahmen. Deshalb werde ich nicht mehr nach Hause zurückkehren. Es ist sowieso eine dumme Angewohnheit. Außerdem bin ich die ganzen Nächte damit beschäftigt, Versuchstiere zu organisieren. 17. Oktober 1980. Auf den Brief- und Telefonterror aus der Schweiz reagiere ich nicht mehr. Die Gelder sind längst auf die Unterhaltskosten für das Labor gekappt und außer mir arbeiten im Gebäude nur noch ein Bioassistent und zwei Laborantinnen. Die unverschämteste Botschaft traf heute Morgen ein. Im neuen Jahr soll ich durch Knorr abgelöst werden. Mein Verdacht, dass das Projekt das Opfer von hässlichen Intrigen und geheimen Absprachen mit dem Institut geworden ist, hat sich somit voll und ganz bestätigt. Meine Aufgabe war es lediglich, Grundlagenforschung für Pharmarox zu betreiben, weiter nichts. Den Erfolg sollte dieser ekelhafte Aasgeier Knorr einheimsen. Sie rechnen aber nicht mit meinem Widerstand. Wenn sie kommen, werde ich sie mit Waffen empfangen. Ich habe die Leute, die noch hier sind, allesamt entlassen, so dass ich ab nächster Woche ganz allein in Ruhe arbeiten kann. Ich brauche ihr beschissenes Geld und ihr beschissenes Personal nicht. Ich brauche niemanden. Wenn ich nur wüsste, was diese sonderbaren Formeln zu bedeuten haben, die manchmal an den Wänden leuchten. November. Es ist herrlich, allein zu arbeiten. Ungestört von den Sabotageakten der Spione komme ich viel schneller voran, obwohl ich keinen Augenblick vergessen darf, dass ich unter strengster Beobachtung stehe. Warum sollten Sie mir das Labor sonst zur Verfügung stellen? Natürlich trifft jeden Tag ein weiterer Brief ein, in dem Sie mich zum Verlassen des Gebäudes auffordern. Aber Sie holen nicht gleich die Polizei deswegen. Warum nicht? Warum nicht? Ich bin über Ihre finsteren Pläne gut informiert. Sie wollen den Irren experimentieren lassen, bis er das findet, wonach er sucht und wonach Sie suchen. Das Organisieren der Tiere betreibe ich unterdessen mit unvermindertem Enthusiasmus weiter. Sie sind überhaupt die Einzigen, die mein Werk zu würdigen wissen. Wie tapfer und selbstlos Sie mir Ihre kleinen Leiber zur Verfügung stellen, wie dankbar Sie für das wenige Futter sind, das Sie erhalten und wie wertlos Ihnen das eigene Leben erscheint im Vergleich zu dem unschätzbaren Dienst an der Wissenschaft. Durchschnittlich verbrauche ich 7 Tiere am Tag. Da das Gemisch immer noch keinen Klebeeffekt zeitigt, operiere ich praktisch den ganzen Tag. Ich schneide in jede Körperstelle, in den Hals, in den After, in die Gedärme, in die Muskeln, in die Augen, überall hin. Dank meines ausgeklügelten Zuchtprogramms haben einige der Weibchen Junge geworfen, sodass für Vorrat gesorgt ist. Am intensivsten arbeite ich natürlich an Claudandus, obgleich er sich weiterhin weigert, mir sein Geheimnis preiszugeben. Allerdings sollte ich nun eine Pause einlegen und das Labor reinigen. Es stinkt fürchterlich nach Blut und Tierkadavern. November. Rosalie, oh, meine arme Rosalie, sorge dich nicht um mich, tapfere Frau. Du standest eben vor der Tür und hast lange geklingelt. Ich habe dir nicht aufgemacht, obwohl ich dich hinter den Fensterläden heimlich beobachtete. Dein Gesicht war voll Kummer, ich konnte es deutlich sehen. Oh, Rosalie, wusstest du, dass Blut eine magische Anziehungskraft besitzt und dass der Körper eines Säugetiers fast identisch mit dem des Menschen ist? Man sollte sich nicht so intensiv mit Blut und aufgeschlitzten Körpern beschäftigen, wie ich es schon so lange tue, sonst wird man komisch im Kopf. Man kann dann nicht mehr einschlafen und wenn man schläft, kommen diese schauderhaften Albträume. Es gibt unendlich viele Versionen der Hölle, Rosalie, und alle beginnen sie schon vor dem Tod. Frage Claudandus, er kann es dir bestätigen. Oft sitze ich vor seinem Käfig und beobachte ihn stundenlang, zuweilen sogar den ganzen Tag. Er hat sich in seiner Leidenszeit sehr verändert und das nicht nur physisch. Er funkelt mich so wissend und hasserfüllt an, gerade so, als sei er ein Mensch. Ja, etwas Menschliches ist in seinen trüben Augen. Mir scheint, er hat die Unschuld verloren. Es ist verrückt, doch manchmal habe ich das Gefühl, als wolle er mit mir reden. Aber was will er mir sagen? Will er mir sein Leid klagen? Will er mich um Erbarmen bitten? Nein, nein, ich kann darauf keine Rücksicht nehmen. Ich bin Wissenschaftler. Rosalie, meine geliebte Frau, wir werden bestimmt wieder zueinander finden, glaube es mir. Es wird dann umso schöner für uns sein. Ich werde den Nobelpreis erhalten und ständig im Fernsehen auftreten. Weltfremde Leute werden mir auf der Straße gratulieren und Patienten werden danken. Danke, Professor Pretorius, danke, danke für Claudandus, denn dieser Kleber hat unser aller Leben gerettet. Auch die Tiere werden mir danken. Danke, Professor Pretorius, Sie haben uns aufgeschlitzt und dann wieder zusammengeklebt. Dafür danken wir Ihnen, danke, 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 danke. Dezember. Es klebt nicht, es wird nie kleben. Auch die Geister, durchsichtige, illuminierende Tierwesen, die mich während der vielen Operationen umschwirren, rufen mir dies ohne Unterlass zu. Verschwindet, haut ab, ihr Bastarde, schreie ich, doch sie kreisen weiter um den Operationstisch und lachen mich mit ihren fiepsigen Stimmen aus. Das Gemisch ist ebenfalls von ihnen beseelt, deshalb bleibt es wirkungslos. Ich aber werde beharrlich weiter experimentieren und mich von nichts und niemandem aufhalten lassen. Da ich für die nächtliche Organisation der Versuchstiere zu schwach geworden bin, bin ich jetzt vollständig auf meine eigene Zucht angewiesen. Das klappt auch ganz vorzüglich. Mir schwebt eine noch nie dagewesene, einzigartige Rasse vor. Eine Superrasse. Ob Claudandus noch in der Lage ist, Nachkommen zu zeugen? Anno 1980 im Jahre des Herrn. Zerstückelte Eingeweide, ausgestochene Augen, abgehackte Schwänze. Kann man einen sauber abgetrennten Kopf wieder mit dem Rumpf verbinden, Herr Professor? Wir wollen es probieren, liebe Studenten und Studentinnen. Ist es möglich, eine zersägte Pfote wieder an den Stumpf zu kleben, ohne dass das arme Tier später humpeln muss, Professor Pretorius? Wir wollen es probieren, hochgeschätztes Nobelpreiskomitee. Professor, glauben Sie, dass Ihr Gewebekleber ein verletztes Tier zusammenflicken kann, mit dem man einen Frontalzusammenhang Stoß mit einem Wagen simuliert hat? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Verehrte Fernsehzuschauer, wir wollen es aber probieren. Hinweg, ihr Geister, lasst mich in Frieden, ihr Teufel, ich hab's doch nur gut gemeint. Er hat heute gesprochen. Ja, Claudandus spricht mit mir. Aber was hat er gesagt? Was war es doch nur? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Er sprach so leise und so ernst, irgendwie streng. Überhaupt kein Humor, das Tier, sagte er nicht. Ich solle ihn aus dem Käfig herauslassen und mich ihm zum Kampf stellen? War es das? Oh, alles verschwimmt vor meinen Augen. Ich muss Claudandus retten. Das ist ja in der Tat äußerst beeindruckend, was Sie da aufgezeichnet haben, Professor. Nur was hat dieses Splatter-Movie mit jenen meiner Artgenossen zu tun, die eines unschuldigen Tages mit einer so ehrfurchtgebietenden Öffnung im Nacken aufwachten, dass sie nicht einmal durch ihren Wunderkleber zu retten gewesen wären? Aber das ist doch ganz einfach, mein lieber Francis. Wie Sie sich vielleicht entsinnen werden, widmete ich mich in den letzten Monaten meines denkwürdigen Laboratoriumaufenthaltes intensiv der Veredlung Ihrer Art. Nun, es gelang mir, eine geheimnisumwobene Superrasse zu züchten, deren Jagdinstinkt jedoch ein wenig durcheinander geraten ist. Und die Saat jener Zucht durchstreift gegenwärtig in regelmäßigen Abständen ihr Revier und schnappt, verrückt wie sie nun mal ist, nach jedem ihr sich bietenden Nacken. Eine wahnsinnig aufregende Auflösung, nicht wahr? Professor, diese Behauptung ist doch blanker Unsinn. Sie scheinen tatsächlich eine Affinität zu abgedroschenen Horrormotiven zu besitzen. Wie man es auch im Falle ihres Scheiterns an ihrem Forschungsgegenstand vortrefflich beobachten konnte. Das mit der Superrasse ist mir einfach zu blöd. Erstens bedarf es zur Züchtung einer speziellen, schon gar einer so außergewöhnlichen Rasse, eines sehr langen Zeitraumes beziehungsweise vieler Generationen der zu selektierenden Tiere. Zeit aber war das Wenigste, was sie besaßen –